Sie hören die Hymne der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken. Wir bei D-Radio Wissen möchten mit Ihnen in die Geschichte blicken. Und dafür gibt es einen Anlass. Vor 20 Jahren, es war Weihnachten 1991, da trat Michail Gorbatschow als Staatspräsident der UdSSR zurück. Er war gleichzeitig der letzte Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, die im selben Jahr verboten wurde. Die neue D-Radio-Wissen-Serie beschäftigt sich mit roten Sekretären wie Gorbatschow und wir schauen zurück nicht nur, aber auch in die UdSSR. Und dass es überhaupt eine kommunistische Partei gab, daran war wohl ein gewisser Wladimir Iljitsch Uljanow nicht ganz unbeteiligt. Auch bekannt unter dem Kampfnamen Lenin genoss er hohes Ansehen, nicht nur bei anderen kommunistischen Führern, sondern auch bei den Menschen in Russland. Er galt als Inbegriff der erfolgreichen Revolution. Aus seiner Feder stammen die theoretischen Grundlagen des Marxismus-Leninismus. Und dass der Arbeiterführer Lenin ursprünglich einer durchaus bourgeoisen Familie entstammte, wurde meistens verschwiegen. Hier beginnt Teil 1 unserer Serie Die roten Sekretäre.
20. Mai 1887. Im Hinterhof der Petersburger Schlüsselburg wird der Student Alexander Uljanow hingerichtet. Er gehörte einer Gruppe junger Revolutionäre an, die die Ermordung von Zar Alexander III. Geplant hatten. Für seinen 17-jährigen Bruder Wladimir, der noch zur Schule geht, eine traumatische Erfahrung.
Wladimir, was ist mit deinem Bruder?
Sie haben ihn gestern gehängt.
Was? Ist das wahr? Was hat er gemacht?
Seine Gruppe hatte geplant, den Zaren zu töten. Bei der Gerichtsverhandlung hat er alle Verantwortung auf sich genommen.
Warum hat er das getan? Das war sein Todesurteil.
Er wollte die Anklagebank als Tribüne nutzen. Und er hat die Ideale der russischen Revolution hochgehalten. Wahrheit, Wissenschaft, Freiheit, Gerechtigkeit.
Wladimir Iljitsch Uljanow ist durch dieses Ereignis zu einem unversöhnlichen Gegner des zaristischen Russlands geworden.
Was wirst du nun tun, Wladimir?
Mein Weg ist mir durch meinen Bruder vorgezeichnet.
Aber Rebellion nützt nichts. Es ist, als ob sich überall eine Mauer auftun würde.
Eine Mauer schon, aber eine morsche. Man stoße und sie bricht zusammen.
Wladimir Iljitsch Uljanow schließt sich den Sozialdemokraten an, geht in den Untergrund, muss oft das Land auf der Flucht vor der Geheimpolizei verlassen. Der junge Revolutionär teilt das Schicksal vieler Russen, die gegen das Zarenreich agitieren. Er wird in die Verbannung nach Sibirien geschickt. Dort legt er sich den Namen Lenin zu.
In der Verbannung reift Lenin zum sozialistischen Theoretiker. Bei der Beschäftigung mit den Klassikern Marx und Engels ist er pedantisch, nur die eigene Meinung zählt. Er ist parteilich und verteidigt seine eigenen Positionen mit Fanatismus. Sein Wissen ist einseitig. Nur was zu seiner Ideologie passt, ist wichtig.
Ende Juli 1903 findet der zweite Parteitag der russischen Arbeiterpartei statt. Lenin will die Partei neu ausrichten, fit machen für den revolutionären Kampf gegen den Zaren und das verhasste Regime.
Mitglied in unserer Partei kann nur sein, wer aktiv mitarbeitet, sich dem revolutionären Kampf gänzlich verschreibt.
Das ist nicht im Sinne von Marx. Denn in der ursprünglichen Idee darf jeder Mitglied sein, der, ich zitiere, regelmäßig Beistand leistet.
Ein erfolgreiches Ende des Parteitags ist nicht in Sicht, bis einige Delegierte unter Protest den Saal verlassen und Lenins Fraktion plötzlich in der Mehrheit ist. Die Bolschewiken, also die Mehrheitler, setzen sich durch und Lenin formt aus der russischen Arbeiterpartei eine revolutionäre Kampfeinheit.
Das Proletariat wird nur dadurch eine unbesiegbare Kraft werden, dass seine ideologische Einigung durch die Prinzipien des Marxismus gefestigt wird.
Anders als von Marx und Engels gedacht, nutzt Lenin die Partei als Werkzeug im revolutionären Kampf und führt den sogenannten demokratischen Zentralismus ein. Der Grundstein für die Kaderpartei ist gelegt. Aber bevor diese Partei die Macht in Russland erobert, vergehen noch 14 Jahre.
Für Lenin wechselvolle, meist im Exil verbrachte Jahre. Ihn plagen Heimweh, die Krankheiten seiner Frau und die Tatsache, dass er trotz einiger illegaler Aufenthalte in Russland die Partei nur aus der Ferne lenken kann.
Im August 1914 beginnt der Erste Weltkrieg. Lenin ist erschüttert. Er hatte auf die internationale Arbeiterklasse gehofft. Aber die Parole »Arbeiter schießen nicht auf Arbeiter« geht in der Kriegsbegeisterung vor allem in Deutschland unter. Als die SPD den Kriegskrediten zustimmt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Er glaubt an Verrat.
Genosse Lenin, hier steht es. Sie haben zugestimmt und sind für den Krieg.
Das ist eine gefälschte Nummer des Vorwärts. Diese elenden deutschen Bourgeois haben das Blatt herausgebracht, um uns zu täuschen.
Im Reichstag haben die Sozialdemokraten zugestimmt. Der Vorsitzende der SPD-Fraktion hat wörtlich gesagt, wir lassen in der Stunde der Gefahr das eigene Vaterland nicht im Stich.
Das ist Verrat an der internationalen Arbeiterbewegung. Wir werden die Sozialdemokratie bekämpfen. Der Kampf gegen die Abweichler in der Sozialdemokratie wird in Zukunft unsere Hauptaufgabe sein.
Trotz der Enttäuschung hält er engen Kontakt zum deutschen Generalstab. Er will aus seinem schweizerischen Exil nach Russland reisen. Die deutschen Militärs erhoffen sich eine Schwächung des russischen Kriegsgegners und lassen ihn ausreisen, vermutlich mit einigen Millionen Goldmark zur Finanzierung der Revolution im Reisegepäck.
In Russland angekommen, macht Lenin sich ans Werk. Ziel ist ein bolschewistischer Staat, wie er es auf einer Parteikonferenz im Mai 1917 beschreibt.
Wenn die Arbeiter- und Soldatendeputierten die Macht in ihre Hände nehmen, dann wird das kein Staat im gewöhnlichen Sinne des Wortes mehr sein. Das wird eben ein Staat vom Typus der Pariser Kommune sein. Eine solche Macht ist eine Diktatur. Das heißt, sie stützt sich nicht auf das Gesetz, nicht auf den formalen Willen der Mehrheit, sondern direkt, unmittelbar auf die Gewalt. Diese Gewalt ist ein Werkzeug der Macht.
Im Oktober 1917 siegt die Revolution. Der Zar muss abdanken. Lenin ist überzeugt von der Idee einer klassenlosen Gesellschaft, in der es keinen Privatbesitz an Produktionsmitteln gibt. Diese Gesellschaft soll den Menschen Glück bringen. Aber die Realität sieht anders aus.
Das Land ist ruiniert. Viele Russen müssen hungern. Ein Krieg mit Polen endet im Desaster. Lenin will die Revolution retten, als er im März 1921 auf dem 10. Parteitag die neue ökonomische Politik vorschlägt. Es soll wieder Privateigentum und die Erlaubnis des privatwirtschaftlichen Handelns geben. Aber die Mehrheit steht gegen ihn. Lenin droht zu scheitern. Da rettet ihn die Nachricht von einem Aufstand.
In Kronstadt haben sich die Matrosen erhoben.
Was wollen sie?
In der Resolution steht, wir fordern Rede- und Pressefreiheit, Abschaffung der bewaffneten Gruppen der Bolschewiki und Freiheit für die Bauern, mit der Erlaubnis, Vieh zu halten und Land zu besetzen.
Genossen, wir sollten den Forderungen nachgeben und sie im Konzept der neuen ökonomischen Politik durchsetzen. Andernfalls sehe ich die Revolution in Gefahr.
Die Delegierten stimmen unter dem Eindruck des Kronstädter Matrosenaufstands zu. Lenin zieht sich wegen seiner angeschlagenen Gesundheit bald zurück. Er hinterlässt ein Vakuum, das Stalin ausnutzt, den Lenin einst einen prächtigen Georgier genannt hatte. Nun wird dieser Georgier für ihn zum Universalschurken.
Die letzten Monate seines Lebens verbringt Lenin, von Schlaganfällen gezeichnet, an den Rollstuhl gefesselt, zu Hause. Er setzt alles daran zu verhindern, dass Stalin sein Nachfolger wird. In einem Brief an das Politbüro rät er, einen Menschen zu seinem Nachfolger zu machen, der toleranter, loyaler und höflicher sei als Stalin.
Verhindern konnte er den Aufstieg Stalins am Ende nicht. Lenin wird es geahnt haben, als er am 21. Januar 1924 in Gorki bei Moskau stirbt. Lenin hat die Weltgeschichte tiefgreifend beeinflusst. Er legte den Grundstein für das Heranwachsen einer Weltmacht, die rund 70 Jahre über weite Teile der Welt ihre Herrschaft ausübte. Und wir greifen den Faden an dieser Stelle morgen im zweiten Teil unserer Serie wieder auf. Das machen wir ab jetzt wochentäglich in der Kultur auf die Radio Wissen. Nach Teil 1, Lenin, geht es dann morgen in Teil 2, die roten Sekretäre, klar, um Josef Stalin, den Lenin am Ende nicht verhindern konnte. Sie konnten es gerade hören. Mehr dazu gibt's bei uns im Netz.